Mein Name ist Jakob Feistauer.
Und ich bin Katharina Kracht.
Wir sind Betroffene sexualisierter Gewalt der Evangelischen Landeskirche Hannovers.
Und in diesem Podcast reden wir über unsere Erfahrungen mit der Kirche und über Aufarbeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vertuschung beenden.
Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Jakob, was ist unser Thema?
Wir haben ein Thema, auf das wir sehr, sehr lange gewartet haben. Und zwar soll es heute um die Berichte der URAG gehen.
Genau, was war das nochmal? Wir fangen mal ganz von vorne an.
Ja, also nochmal ganz kurz. Die URAG, Unabhängige Regionale Aufarbeitungskommission. Davon gibt es 9 Stück und die sollen aufarbeiten. Die Geschichte davon ist, dass es im Jahr 2023 eine sogenannte gemeinsame Erklärung gegeben hat. Die wurde unterzeichnet von der USKM, der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung und der Diakonie und der EKD.
Also 3 Einrichtungen haben diese gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Es hatte schon viele Jahre vorher eine gemeinsame Erklärung mit der katholischen Kirche gegeben. Die evangelische Kirche war, wie wir das so oft kennen, etwas verspätet. Jakob, du hast auch deine Gedanken zur gemeinsamen Erklärung.
Ja, da steht drin, dass die Verantwortung für die Aufarbeitung des Missbrauchs bei den Einrichtungen liegt, also bei Diakonie und Kirche. Naja, und das ist natürlich schwierig, wenn eine Einrichtung die Verantwortung für ihre eigenen Verfehlungen übernehmen soll. Das kennen wir ja.
Ja, ich glaube, der Hintergrund ist ein anderer, dass sozusagen damit die EKD und die Diakonie anerkannt haben, dass sie Verantwortung für die Aufarbeitung tragen. Aber das ganze Konstrukt, dieses ganze Gebilde, was da geformt wurde, hat eben ganz viel Kirche und Diakonie in sich. Das ist tatsächlich so.
In dieser gemeinsamen Erklärung ist eben genau geregelt, wie diese URAGs aufgebaut sein sollen. Und das funktioniert so, dass sich Landeskirchen und Diakonien immer zu solchen Verbünden zusammenschließen, sodass es in Deutschland 9 Verbünde gibt. Und in diesen Verbünden gibt es dann immer eine Geschäftsstelle, bei der die URAG angesiedelt ist. Und die URAG selbst besteht aus 7 bis 9 Personen. Im Normalfall sind das 7 Personen. Und das sind dann 2 Betroffene sexualisierter Gewalt, 2 Personen, die die jeweiligen Landesregierungen benannt haben und 2 Personen, die dann von der entsprechenden Diakonie und der entsprechenden Landeskirche benannt wurden. Aber um was geht es denn jetzt eigentlich bei den URAGs?
Um Aufklärung und daraus abgeleitete unabhängige Aufarbeitung. Und das soll bedeuten, dass die Taten benannt werden, Ursachen und Folgen von sexualisierter Gewalt im Raum der evangelischen Kirche und Diakonie benannt werden, sowie Erfassung von Erfahrungen betroffener Menschen, sowohl bezogen auf die Taten als auch im Kontext von Aufklärung und Aufarbeitung. Also, ganz klar, es soll darum gehen, was damals passiert, wie haben die betroffenen Menschen das erfahren, aber auch, wie haben sie Aufklärung und Aufarbeitung erfahren. Das steht da drin. Es soll die Strukturen identifizieren, die das alles überhaupt so ermöglicht haben oder begünstigt haben oder die bei der Vertuschung geholfen haben. Es geht um die Anerkennung des geschehenen Unrechts, des verursachten Leids, der oft lebenslangen Folgen, sowie die Ermöglichung einer Umsetzung des Rechts auf individuelle Aufarbeitung und auch die Untersuchung der administrativen und verfahrensrechtlichen Umgänge mit Vorfällen sexualisierter Gewalt. Also recht weit gefasst der Aufarbeitungsauftrag und beinhaltet ausdrücklich auch die Umsetzung des Rechts auf individuelle Aufarbeitung. Das wird noch wichtig.
Also die Kirchen und Diakonien, die arbeiten nicht selber auf, sondern sie lassen durch diese Kommission aufarbeiten. Und diese Kommission, die haben sich im März 2025 überall in Deutschland gegründet, außer in Hannover. Da gab es eine kleine Abweichung. Aber ansonsten waren die da. Da gab es so verschiedene Verfahren, wie es dazu gekommen ist, welche Betroffenen da drin sitzen. Da hat sich im Normalfall so eine Betroffenenvertretung gebildet, an der mehr oder weniger alle mitmachen konnten, die dazu Lust hatten. Und die haben dann die 2 Personen, die 2 Betroffenen, für die entsprechende URAG gewählt.
Und man muss auch sagen, das ist auch die einzige Aufgabe der Betroffenenvertretung und einmal im Jahr von der URAG zu berichten.
In der gemeinsamen Erklärung steht auch drin, dass es einmal im Jahr einen Bericht der URAG geben soll. Also einen Arbeitsbericht, wo drin steht, was sie denn so gemacht haben. Vielleicht auch Ergebnisse und so weiter und so fort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe seit März 2026 darauf gewartet.
Und da durftest du dann noch ein paar Monate weiter warten, bis dann mal so die ersten Berichte eingetrudelt sind. Wann war das ungefähr?
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube jetzt irgendwie so Richtung Sommerferien waren dann plötzlich 5 Berichte online.
So Mitte Juli haben wir, glaube ich, geguckt, ne?
Genau. Heute sind 6 Berichte online.
Mhm.
Aber es waren zwischendurch auch nochmal 7 Berichte online.
Aha, sie sind magisch weniger geworden, die Aufarbeitungsberichte. Also es waren maximal 7, es sollen 9 sein, 2 fehlen komplett.
2 fehlen komplett. Also der Bericht von der URAG West, das ist der Bereich, der Nordrhein-Westfalen abdeckt, so ganz grob, der ist jetzt weg. Und ich habe da mal nachgefragt bei der EKD und da hat mir eine Sprecherin der EKD geantwortet und gesagt, ja, der wurde depubliziert auf Wunsch der URAG selbst.
Okay, interessant.
Ja, und dann habe ich natürlich auch bei der URAG West nachgefragt und da hat man mir relativ schnell zurückgeschrieben und gesagt, ja, das ist richtig. Die URAG hat tatsächlich diesen Bericht zurückgezogen. Der wird wohl in den nächsten Tagen wieder online gestellt, auch mit so einem Hinweis dazu, dass der weg war und warum und so weiter und so fort. Da gab es irgendwie Unstimmigkeiten über das, was drin stand.
Ist ja spannend, ne? Wir haben nämlich in der Vorbereitung des Podcasts geguckt und da war er einfach nicht mehr aufzurufen und es gab einfach mal keinen Kommentar, warum das so war. Und da haben wir uns natürlich schon gefragt, was ist da jetzt los? Ich finde es ein bisschen schade. Keine Ahnung, was jetzt genau der Hintergrund war, aber warum kommentiert man das nicht? Warum sagt man nicht, den URAG West werden sie ab dann und dann wieder hier abrufen können oder sowas? Naja.
Wir haben alle Berichte uns sehr genau angeguckt. Und Katharina, was fällt dir so ganz grundsätzlich auf? Was würdest du dazu sagen? Was sind das so für Berichte?
Also grundsätzlich fällt mir erstmal auf, dass sie fast alle eine ähnliche Struktur haben. Also natürlich, es gibt eine Titelseite und Inhaltsverzeichnis, aber in diesem Inhaltsverzeichnis ist es bei eigentlich fast allen so, dass sie erst einmal so ein bisschen die Historie darstellen. Also wie ist es dazu gekommen? Wie ist es zu dieser gemeinsamen Erklärung gekommen, zu den URAGs? Und wie ist es dann konkret zu den URAGs gekommen? Also die URAG West beschreibt, wie sind die Einzelnen da benannt worden? Wann waren die Treffen? Und das beschreiben die meisten anderen URAGs auch. Und die meisten schreiben auch, wer da jetzt entsandt wurde vom Land, von der Kirche und von den Betroffenen. Also das gibt es erstmal. Und eigentlich bei allen gemeinsam gibt es dann auch eine Beschreibung der strukturellen Probleme, die mit diesem ganzen Anfangsprozess verbunden waren. Und dann gibt es so ein bisschen das, was hat die URAG eigentlich gemacht und was will sie noch machen, würde ich grob sagen. In manchen URAGs finden wir auch noch Fallzahlen und in anderen manchen URAGs finden wir auch noch ein paar Aussagen, die sehr interessant sind und in manchen finden wir vor allen Dingen, dass da nicht viel drinsteht. Das ist mein allgemeiner Eindruck.
Ja, am Anfang ist erstmal so ein bisschen die URAG beschrieben. Das hat mich ehrlich gesagt erst so ein bisschen genervt, als ich die ganzen Berichte gelesen habe, immer gedacht habe, ach, jetzt muss ich mir schon wieder durchlesen, wie so ein URAG aufgebaut ist. Aber ich habe dann plötzlich gemerkt, das ist ja ganz interessant, das wird überall ein bisschen anders beschrieben. Eigentlich hätte man da ja so einen Standardtext nehmen können, der für jede URAG sozusagen gültig gewesen wäre. Aber das hat man scheinbar nicht gemacht.
Und es ist ja manchmal auch interessant, genau wie du sagst, dass wenn man die Texte dann vergleicht, dann merkt man doch, welche Schwerpunkte gelegt werden. Und man merkt auch, wo es echt starke Abweichungen gibt. Und in diesem Fall gibt es eine sehr, sehr, sehr starke Abweichung bei Bayern. Alle URAG-Berichte nennen die gemeinsame Erklärung. Sie nennen, dass es 9 URAG-Verbände gibt, dass sie einer von 9 Verbänden sind und wie es dazu gekommen ist. Bayern schreibt einfach was über die URAG. Aber da steht nicht, dass das was mit einer gemeinsamen Erklärung zu tun hat. Da steht nicht, dass das sonst in der EKD auch so gehandhabt wird. Da könnte man denken, das hat sich Bayern ganz alleine ausgedacht.
Ja, das ist ja wirklich interessant. Na gut, könnte man sagen, die haben vielleicht ein bisschen mehr Grundwissen vorausgesetzt.
Also da bin ich mir nicht so sicher. Wir kommen, glaube ich, später noch auf Bayern zurück und dann würde ich sagen, ordnet sich das in ein Bild des bayerischen Berichtes.
Okay, aber nochmal zurück zur gemeinsamen Erklärung. Bayern hat die zwar gar nicht erwähnt, aber es gibt auch bei anderen Verbünden das Phänomen, dass man davon einfach abgewichen ist.
Ja, da haben wir nämlich ein bisschen drauf geachtet. Was ist dir so als erstes aufgefallen, Jakob?
Also die gemeinsame Erklärung regelt ja ganz viel formale Dinge, so die Besetzung zum Beispiel, wie das funktioniert oder was so ganz grundsätzliche Aufgaben sind. Und da ist es zum Beispiel in dem Verbund Württemberg so, dass es da eine kommissarische Besetzung in der UAG gibt. Also die beiden Betroffenen, die dort in der UAG sitzen, das sind gar nicht die Betroffenen, die da sitzen sollen, sondern das sind kommissarische Betroffene. Und das ist interessant, weil das gibt es nirgendwo anders und sogenannte kommissarische Betroffene sind auch in der gemeinsamen Erklärung gar nicht erwähnt.
Nee, und ich glaube, das heißt auch, dass die nicht gewählt wurden, so wie das in der gemeinsamen Erklärung steht oder in der Auslegungshilfe der gemeinsamen Erklärung, sondern die sind eingesetzt worden.
Ja, die sind eingesetzt worden. In dem Bericht wird berichtet von ganz schweren Konflikten, auch zwischen den Betroffenen, dieser Betroffenenvertretung, also von dem Gremium, was da sozusagen die Leute hätte wählen sollen. Und dass dann einfach irgendwie die, die wohl nicht in diesem Konflikt mit drin waren, als kommissarische Betroffene da in die URAG gesetzt wurden.
Ich glaube, da hat es sehr viel Unzufriedenheit gegeben, meine ich mich daran zu erinnern, das mitbekommen zu haben. Ja, also auf jeden Fall hier eine Abweichung von einer gemeinsamen Erklärung.
Naja, und in dem Verbund Nordwest, also das ist der Verbund, der so Niedersachsen und Bremen abdeckt, da ist es zu einem anderen Wahlverfahren gekommen. Da hat nicht die Betroffenenvertretung gewählt, sondern da konnten alle Betroffenen teilnehmen an einer Briefwahl. Zusätzlich gab es dann da eben noch das Problem, dass da zunächst vom Land benannte Vertreter wieder abgesprungen sind und sich das Land in Niedersachsen ein Jahr Zeit genommen hat, um die entsprechend wieder zu besetzen. Und deswegen konnte die URAG dort sich auch erst im Jahr 2026 zusammensetzen. Naja, und ich bin da auch reingewählt worden. Da ist ja noch ein anhängiges Gerichtsverfahren. Im September werden wir da mehr wissen.
Und dann gibt es noch eine Abweichung in Hessen, die finde ich eigentlich sehr interessant.
Ja, und die Abweichung in Hessen ist, da sitzen 4 Betroffene in der URAG. Und das sind 2 mit Stimmrecht und 2 ohne Stimmrecht. Das sind die Vertreter oder Vertreterinnen der beiden Betroffenen mit Stimmrecht. Und die sitzen einfach mit drin.
Finde ich auch ganz gut. Also es ist trotzdem erstmal eine Abweichung. So, und man muss natürlich auch gucken, wie sich das auswirkt. Da sind so Abweichungen, was die Zusammensetzung dieser Kommission betrifft. Es gibt aber auch noch Abweichungen, die Inhalte betrifft. Nämlich, was ist eigentlich Aufarbeitung? Was soll sich die URAG eigentlich angucken? Und da haben wir schon eigentlich eine ziemlich krasse Abweichung gefunden.
Ja, und da ist noch einmal Württemberg. Also in der gemeinsamen Erklärung steht, dass es bei der Aufarbeitung eben um die Fälle sexualisierter Gewalt geht, die im Raum der evangelischen Kirche und der Diakonie passiert sind.
Ja.
Das ist ja eigentlich ziemlich klar und auch ziemlich sinnvoll. Und was sagt Württemberg dazu?
Württemberg hat diesen umfassenden Auftrag irgendwie verkleinert und gesagt, wir machen das anders. Und da steht, die Aufarbeitung umfasst sexualisierte Gewalt durch Mitarbeitende der Institutionen gelegentlich der Erfüllung ihres dienstlichen Auftrags oder infolge eines aus dem dienstlichen Auftrag erwachsenen Abhängigkeitsverhältnisses durch Tun oder Unterlassen.
Das ist ein bisschen kompliziert. Was ist denn damit gemeint?
Ja, also eigentlich sagt es hier, wir gucken uns nicht die sexualisierte Gewalt im Raum von evangelischer Kirche und Diakonie an, sondern nur die, die durch Täter ausgeführt wurde, die in einem Dienstverhältnis stehen. Und nur, wenn die sexualisierte Gewalt im Rahmen des Dienstes stattgefunden hat oder wenn sich aus dem Dienst ein Abhängigkeitsverhältnis entwickelt hat. Und das schließt ganz viele typisch evangelische Fälle aus.
Ach so, jetzt könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, Ehrenamt ist da ein wichtiges Thema.
Der Chorleiter.
Der nicht angestellt ist bei der Kirche, sondern der ehrenamtlich den Chor leitet.
Der Kirchenvorstandsvorsitzende oder Presbyterium oder wie auch immer das jeweils in den Landeskirchen heißt, das sind auch Ehrenämter.
Der andere Bereich wäre dann da ja noch die Peergewalt. Also Gewalt unter Gleichaltrigen. Also zum Beispiel, da ist eine Konfirmandenfreizeit und da kommt es zu sexualisierter Gewalt zwischen Konfirmandinnen und Konfirmanden, dann ist da ja nicht der Täter oder die Täterin, die Pastorin, der Pastor, der Diakon oder so, sondern das ist ja dann unter den Gleichaltrigen, das nennt man Peergewalt und das wäre dann ja auch nicht mit inbegriffen.
Auch nicht mit inbegriffen wäre Gewalt innerhalb der Pfarrfamilie, die oft auch nur möglich ist, weil der Pastor so eine Stellung hat und auch wenn in der Pastorenfamilie zum Beispiel eine Pflegestelle eingerichtet wird. Und es gibt, ehrlich gesagt, relativ viele solche Fälle, wo Gewalt gegen Pflegekinder ausgeübt wurde. Und die Pflegestelle haben diese Leute ja in der Regel deswegen bekommen, weil sie so ein hohes Ansehen genießen und sind deswegen so wenig überprüft worden. Also, da hat Württemberg wirklich massiv den Fokus verkleinert und ganz, ganz viele andere Fälle ausgeschlossen in diesem Bericht.
Eine andere Sache, die in der gemeinsamen Erklärung ja eigentlich auch klar geregelt ist, ist die individuelle Aufarbeitung. Das hatten wir am Anfang schon mal gesagt, aber nochmal genau der Passus, der jetzt hier wichtig ist.
Da steht: Die Anerkennung des geschehenen Unrechts und des verursachten Leids und der oft lebenslangen Folgen für Betroffene sowie die Ermöglichung einer Umsetzung des Rechts auf individuelle Aufarbeitung.
Also es geht um individuelle Aufarbeitung. Also eine Person, stelle ich mir jetzt vor, die hat sexualisierte Gewalt erlebt und sagt, Mensch, das ist jetzt noch nicht so gut verarbeitet, da bräuchte ich vielleicht ein bisschen Unterstützung. Ich wurde vielleicht irgendwie abgelehnt davon der Kirche, die wollten mir irgendwelche Unterlagen nicht zeigen. Ich brauche ein bisschen Hilfe. Dann könnte man hier sagen, wäre die URAG eine Ansprechstelle, die sich das mal anhört und dann vielleicht etwas tun kann.
Genau so war ja auch das Verständnis, dass man eben auch darauf hinweisen kann, das funktioniert hier einfach gar nicht mit der individuellen Aufarbeitung innerhalb der Institution.
Und das betrifft wieder den Verbund in Württemberg. Der hat da eine eigene Auffassung dazu. Also da geht es so ein bisschen um die Ergebnisdarstellung und da steht, dabei wurde rasch deutlich, dass es nicht darum gehen kann, die innere Verarbeitung und äußere Bewältigung erfahrenen Leids einzelner Betroffener zu unterstützen und zu fördern.
Dabei ein paar Seiten vorher nennen die noch individuelle Aufarbeitung.
Ja, am Anfang nennen sie das, aber da nennen sie das, glaube ich, nur so in der allgemeinen Beschreibung, die sie wahrscheinlich aus der GE, also der gemeinsamen Erklärung, abkopiert haben. Aber das ist ja letztendlich so ein bisschen Ergebnis, Schlussfolgerung und Empfehlung steht hier. Also
das nennen sie an erster Stelle ihrer eigenen Ergebnisse, dass es darum nicht gehen kann. Das finde ich wichtig, dass man das nochmal einordnet.
Ja, ich persönlich finde das sehr schade.
Also es steht auch die individuellen Ansprüche mit Blick auf Entschädigung treten nicht in den Blick. Und also in der gemeinsamen Erklärung steht schon, dass es um die Anerkennung des geschehenen Unrechts geht und um den administrativen und verfahrensrechtlichen Umgang mit den Vorfällen. Das ist dann schon ein bisschen einfach, sich hier rauszuziehen, oder?
Ja, und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Missverständnis, was man hier mal aufklären muss. Bei den URAGs geht es um Aufarbeitung. Das heißt, deren Aufgabe ist es nicht, zu überlegen, wer soll wie viel Geld, Anerkennungsleistungen bekommen oder so etwas. Das ist nicht deren Aufgabe. Aber es geht darum, dass aufgearbeitet wird. Und die Aufarbeitung schließt eben auch mit einzugucken, wie wurde oder wie wird denn mit Betroffenen sexualisierter Gewalt umgegangen. Also zum Beispiel, wie werden die entschädigt? Läuft das gut? Genau. Läuft das schlecht? Läuft das fair? Läuft das unfair? Das ist nämlich eigentlich schon sehr stark deren Aufgabe.
Ja, und die betonen hier aber in Württemberg extra nochmal, dass es eben immer um die kollektive Perspektive der Betroffenen gehen soll. Das ist schon ziemlich krass. Die sagen, dass wir müssen immer auf die Gesamtgruppe der Betroffenen gucken und in der Gesamtgruppe dann Differenzierungen vornehmen. Aber letztendlich heißt es, dass sie jeden Fall, den sie als individuell definieren, ja ablehnen können, weil er nicht dem Kollektiv entspricht, oder wie?
Ich weiß es nicht. Ich kenne die Hintergründe nicht. Aber ich finde es sehr beachtlich, dass hier in dem ersten Bericht direkt reingeschrieben wird, das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe. Und so viel Erfahrung können sie damit ja auch noch gar nicht haben, weil so lange gibt es sie ja noch gar nicht.
Na gut. Aber sie haben sich das erstmal als Ergebnis aufgeschrieben. Unser Ergebnis ist, dass wir uns doch nicht um die individuelle Aufarbeitung kümmern.
Ein anderer Bereich sind noch Fallzahlen. Also wir haben ja Fallzahlen aus der Forumstudie 2000 und sowieso Betroffene konnten da identifiziert werden. Wir wissen alle, das war die Spitze, der Spitze des Eisberges. Ich finde, so ein URAG-Bericht wäre eigentlich auch eine gute Möglichkeit, nochmal abzubilden in den einzelnen Verbünden. Was haben wir denn hier gerade an Fallzahlen? Natürlich das aus der Forumstudie. Was ist aber vielleicht seitdem noch dazugekommen oder welche Akten hat man seitdem vielleicht noch irgendwo im Keller gefunden? Also eigentlich eine klasse Sache und das wäre zum Beispiel auch was, wo so eine URAG gar nicht viel machen müsste. Das ist im Prinzip bei den Diakonien und Kirchen anfragen und das aufschreiben. Und wenn dann eine Kirche oder Diakonie sagt, nee, wir haben gar keine, dann wäre das ja auch die Aufgabe der URAG aufzuschreiben, aha, Landeskirche sowieso, meldet uns nichts zurück.
da könnte man eben nachfragen, was habt ihr bei Forum angegeben und was ist seitdem passiert? Und manche URACs machen das auch genauso. Welche sind das? Wo haben wir Fallzahlen?
Also grundsätzlich haben wir Fallzahlen aus Bayern und Württemberg und aus NW und aus Hessen. Aber die sind nicht wirklich alle miteinander vergleichbar, weil es ganz unterschiedlich ist.
Also wir sehen im Grunde genommen das, was immer der evangelischen Kirche vorgeworfen wurde. Eure Fallzahlen werden schlecht erfasst. Sie werden nicht so erfasst, dass sie vergleichbar sind. Man kann es schlecht sichern. Ihr verschiebt da viel. Es gibt da einen föderalen Flickenteppich. Das finden wir hier eigentlich wieder so gegeben.
Warum ist das so? Liefern die nicht oder was ist da los?
Ich weiß es nicht so genau. Wir wissen ja, dass es mit den Zahlen Schwierigkeiten gibt. Und ich finde einfach, der Grundsatz müsste sein, wir machen jetzt eine einfache Anfrage und wir sagen, welche Zahlen vorliegen. So, da gibt es einfach keine Rechtfertigung. Das kann man machen. Punkt.
Ja.
Aber, also man muss ja sagen, das war ja eine große Kritik bei der Forumstudie, dass die evangelische Kirche, die Landeskirchen nicht richtig mitgemacht haben, was diese Fallzahlen betrifft. Also da ging es um diese Personalaktenanalyse, die nicht richtig durchgeführt wurde, sodass die Forumstudie gar nicht die Ergebnisse liefern konnte, die sie eigentlich liefern wollten. Und die URACs sind jetzt auch Teil dieses sogenannten Maßnahmenplanes nach der Forumstudie. Da gibt es Punkt 9, diese Personalaktenanalyse soll nachgeholt werden.
Ja.
Das kann man ja sehr interessant sehen. Und ich will mal zwei völlig verschiedene Positionen vergleichen. Und zwar haben wir hier Württemberg. Es ist schon wieder Württemberg. Und Württemberg sagt, ja, was ist mit den Fallzahlen? Wir haben mit der Fachstelle sexualisierte Gewalt geredet und mit der Frau von der Diakonie. Und dann sagt Württemberg einfach, bei der Landeskirche liegen alle Verdachtsmeldungen seit dem Jahr 2015 vor. Und beim diakonischen Werk wird es erst seit 2022 erfasst. Die schreiben einfach, es liegen alle Meldungen seit 2015 vor. Wo ich mich frage, Leute, woher wisst ihr denn, welche Meldungen verschwunden sind? Wir wissen beide, dass in der hannoverschen Landeskirche regelmäßig Meldungen verschwunden sind, zumindest in der Vergangenheit.
Meldungen, aber auch altbekannte Fälle und Zahlen sind auch verschwunden, genau.
Und da muss man sagen, das hat Hessen einfach besser verstanden, was da die Probleme an der Stelle sind. Erstens beziehen die sich wirklich ziemlich konkret auf die Forumstudie und benennen auch die Probleme, die in der Forumstudie genannt werden. Und sie sagen, ja, die URACs sollen im Rahmen des Maßnahmenplans helfen, dass diese Zahlen zusammenkommen, aber wir müssen auf die Lücken in der Aktendokumentation achten. Also wir wissen doch, dass gar nicht alles in den Akten landet. Und sie sagen, welche Informationen sind zum Beispiel bei Personalwechseln verloren gegangen oder was wurde erst gar nicht dokumentiert. Also da kann ich zum Beispiel sagen, zu meinem Fall, mein Täter, wo sich später mindestens 13 Personen gemeldet haben, gab es bis zum Jahr 2015 nichts in den Akten, das ist erst da reingekommen, weil ich mich gemeldet habe. Also es gab nichts. Und nach 2015 haben sich insgesamt neben mir noch 12 weitere Personen gemeldet. Die Kirche hat aber der Forumstudie nur 5 Personen gemeldet, weil zwischen der Meldung in der Forumstudie und diesem Zeitpunkt, wo sich 13 Personen gemeldet hatten, einfach 8 Personen perdu gegangen sind. So, Personalwechsel, kein Bock gehabt, schlechte Laune gehabt, Zettel verloren, Computer abgestürzt. Man weiß nicht, was dahinter steht. Und das hat Hessen immerhin im Blick, dass es diese Probleme gibt.
Ja, das ist natürlich wichtig, wenn es Zahlen gibt, dass man die vergleichen kann und dass natürlich überall gleich kritisch darauf geguckt wird.
Und Hessen sagt auch, und das möchte ich wirklich, da möchte ich mal sagen, da habe ich mir ein Ausrufungszeichen daneben gemacht, weil ich das wirklich gut finde. Die sagen, ebenso wichtig für die institutionelle Aufarbeitung wäre es, im Rahmen einer qualitativen Aktenanalyse zu untersuchen, warum Hinweise oder Kenntnisse zu sexualisierter Gewalt nicht dokumentiert wurden und auch aus diesen Erkenntnissen Schlussfolgerungen zu ziehen. Also warum steht da so vieles gar nicht in den Akten drin? Das müsste man auch untersuchen. Und nicht so wie Württemberg, die sagen, nee, die Fachstelle sagt uns, es ist alles seit 2015 dokumentiert. Das ist bestimmt richtig so.
Um nochmal so ein bisschen genauer hinzugucken, was steht da jetzt eigentlich drin? Wollen wir jetzt nochmal ganz kurz auf die einzelnen Verbünde eingehen. Dann fangen wir mal an mit dem Bericht, der gerade wieder verschwunden ist. aus der URAG West. Und da finde ich eine ganz interessante Sache drin, die da drin steht. Da bemängelt die URAG, dass Anfragen, die sie selbst an Landeskirche und Diakonie stellt, dass das bis zu einem halben Jahr dauert, bis sie da eine Antwort bekommt. Und das finde ich richtig krass. Es ist in der Verantwortung der Kirche aufzuarbeiten und ihre eigene Aufarbeitungskommission stellt eine Anfrage und man lässt sich so lange Zeit. Ich meine, dann kann man natürlich jede Aufarbeitung einfach blockieren und die Länge ziehen.
Aufarbeitung ist einfach auch zeitkritisch, das muss man sagen, weil wenn bestimmte ZeugInnen versterben, dann kann man vieles auch gar nicht mehr rausfinden. Und das ist natürlich immer im Sinne der VertuscherInnen, dass möglichst wenig rausgefunden wird, das muss man mal sagen.
Dann wird dann auch bemängelt, und ich bin mir sicher, das ist auch ganz in vielen anderen URAGs auch ein Thema, es gibt keine verbindlichen Regeln, welche Akteneinsicht die Betroffenen haben können und welche nicht. Da geht es jetzt gar nicht darum, wie viel Einsicht sollen die haben oder wie viel sollen sie nicht haben. Aber es muss doch geregelt sein und es ist nicht geregelt.
Mhm. Ja, ich fand den Bericht der URAG West, der ist ja auch der längste, der ist 69 Seiten lang. Da war eigentlich relativ viel drin, da wurde sich auch inhaltlich zu Sachen geäußert. Ich fand den auch ganz angenehm zu lesen. Und was ich auch gut fand, war, dass Aussagen der Betroffenenvertretung aufgenommen wurden. Und zum Beispiel hat die Betroffenenvertretung sich zur EKD-Politik geäußert bezüglich der Anerkennungsverfahren. Da haben wir ja schon immer wieder drüber berichtet, da soll es so einen Anhaltskatalog geben oder so einen Kriterienkatalog. Der Name verändert sich jetzt immer ab und zu mal, damit es irgendwie vergleichbar ist. Und die BV West hat gesagt, es ist katastrophal, dass es diesen Anerkennungskatalog nicht gibt.
Eine positive Sache ist auf jeden Fall noch, dass eine Betroffene hier zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde. Das ist ja eigentlich nicht der Fall. Eigentlich sind ja auch die stellvertretenden Vorsitzenden immer aus dem Kreise der Personen, die von den Landesregierungen bestimmt worden sind. Gut, machen wir aber weiter mit dem Verbund Nordost. Das ist Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz.
In dem Bericht zeigen sich schon einige Schwierigkeiten.
Ich finde, das ist sehr untertrieben. In dem Bericht kann man lesen, dass da, glaube ich, so gut wie gar nichts läuft. Und das liegt eindeutig aus meiner Sicht nicht an der Kommission.
Du hast da ganz klar die Landeskirchen im Verdacht, oder wie ist das?
Also so liest es sich zumindest. Das fängt bei ganz einfachen Sachen an, die diese Kommission da nicht hatte. Zum Beispiel, über 16 Monate hatte die Leitung der Geschäftsstelle keine Büroräume.
Die hat von zu Hause aus gearbeitet, ne?
Die musste von zu Hause aus arbeiten, genau. Und das stelle ich mir gerade bei sensiblen Daten extrem interessant vor, wenn man dann in der Küche neben dem Toaster irgendwelche sensible Daten von Missbrauchsbetroffenen hinlegen muss, weil man keine Räume hat.
Also 16 Monate lang haben die das nicht hingekriegt, da in Hamburg ein Büro zu mieten.
Das geht sogar noch weiter. Die Mitglieder und Betroffene mussten für die ganzen Sachen ihre privaten Smartphones und PCs benutzen.
Und das ist natürlich ein Problem, weil das ein echtes Datenschutz-Ding ist, ne?
Ja.
Wenn ich hier einfach auf meinem Handy, was ich irgendwie in der Straßenbahn verlieren kann und was ich vielleicht nicht gut gesichert habe, die Daten von Betroffenen liegen habe,
Oder wenn vielleicht das Kind mit dem Handy irgendwelche Spielchen spielt, hat es dann auch irgendwie Zugriff. Das kann einfach nicht sein. Das muss geregelt sein. Eine andere wirklich interessante Sache war, der Leiter der Geschäftsstelle, der ist erkrankt. Der ist ausgefallen im November 2025. Das kann passieren. Und daraufhin gab es keinen Zugriff mehr auf dessen Mailkonto. Und der hat das Mailkonto verwaltet, was praktisch für die URAG zuständig war. Das heißt, wenn irgendjemand der URAG schreiben wollte, dann hat er auf dieses Konto geschrieben. Das heißt, alle Mails sind da gelandet und es ist nichts passiert. Das heißt, möglicherweise, oder ich weiß nicht, ich habe das ja nicht gesehen, aber möglicherweise haben sich da extrem viele Leute gemeldet, haben gedacht, was ist denn das? Da kriege ich ja keine Antwort, da interessiert sich überhaupt keiner für mich. Zu Recht haben sie das gesagt, weil es ist ja keine Antwort gekommen. Aber die Mitglieder der URAG, die saßen da und wollten gerne arbeiten. Und konnten nicht, weil sie da nicht rangekommen sind. So, dann ging es noch weiter. Es gibt ja da durchaus auch mal Geld, was ausgegeben werden muss. Zum Beispiel Fahrtkosten, gegebenenfalls irgendwie Übernachtungskosten und so weiter und so fort. Da war irgendwie keiner da, der diese Sachen abrechnen konnte. Das heißt, da gab es Leute, die mussten das vom Dispo bezahlen oder irgendwie Darlehen aufnehmen.
Das ist ja richtig krass. Es ist ja sowieso nicht unproblematisch, wenn wir jetzt im Bereich Betroffene sexualisierter Gewalt. Viele haben einfach auch gesundheitsbedingte Schwierigkeiten, können nicht so am Arbeitsmarkt teilnehmen, haben vielleicht geringe Renten. Das heißt, für die ist es oft schon schwierig, das vorzustrecken, selbst wenn sie das innerhalb von ein paar Tagen zurückbekommen.
Richtig.
Wenn sie das jetzt aber gar nicht zurückbekommen, das ist ja richtig schlecht, wenn du ein sehr knappes Budget hast.
Ja, und das führt möglicherweise dann auch dazu, dass die Leute, die da reingewählt wurden und die da eine wichtige Aufgabe wahrnehmen wollen, dann vielleicht mal nicht hinfahren.
Ja.
Eine Sache, die auch in anderen Berichten erwähnt wurde, aber hier würde ich sagen, einfach deutlich macht, wie wichtig es ist, fehlende Schutzkonzepte. Fehlende Schutzkonzepte, und zwar nicht nur vor sexualisierter Gewalt, sondern auch vor Retraumatisierung, Überlastung, Erkrankung und so weiter und so fort.
Ja.
Das konnte man hier ganz klar sehen, weil hier mehrere Leute zurückgetreten sind. Also ich kann mir das auch vorstellen, wenn man da so eine Arbeitsumgebung hat, wo man nicht an Mails kommt, sonst was, dass das dann irgendwann eine Belastung ist, wo man sagt, das kann ich nicht mehr.
Es hat da sogar eine Gefährdungsanzeige gegeben, ne?
Ja.
Der ist auch nicht nachgekommen worden. Also da steht nämlich, die Gefährdungsanzeige und spätere Hinweise auf Überlastung und gesundheitliche Folgen führten aus Sicht der Delegierten nicht zu einer angemessenen Verantwortungsnahme durch Träger und Kirchenleitungen. Stattdessen wurden Zuständigkeiten weiterverwiesen, blieben diffus oder lediglich Bedauern ausgedrückt. Ich möchte noch einmal sagen, das Ganze findet in Hamburg statt. Unsere Hamburger Bischöfin,
Kirsten Fährs,
hat, glaube ich, noch ein anderes Amt in der EKD, oder?
Das war hier irgendwas mit der EKD.
Ratsvorsitzende?
Ja.
Also ist die oberste Chefin quasi der EKD, auch wenn jetzt wieder Leute sagen werden, nein, 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 das stimmt ja gar nicht so. Aber das ist die Kirsten Fährs, die sich hingestellt hat auf der EKD-Synode 2018 und die im Beteiligungsforum war, Beauftragtenrat, die immer wieder mit diesem Bereich sexualisierte Gewalt gearbeitet hat und die bei der Vorstellung der Forumstudie mit ihren blauen Augen blinkend vor jeder Kamera stand und sagte, wie wichtig es sei, jetzt vernünftig aufzuarbeiten und dass man das wirklich ernst nimmt und dass man den Betroffenen gerecht werden muss. In dieser URAG, die auch in ihrem Verantwortungsbereich liegt, wo das Büro in Hamburg ist und sie die Hamburger Bischöfin ist, ist Gefährdungsanzeigen nicht nachgekommen. Das ist alles in diesem Bereich von Bischöfin Kirsten Fährs.
Und sie hätte ja eigentlich sagen können, oh, das ist aber ein Riesenproblem, passt mal auf, in meiner Bischofskanzlei, da habe ich noch zwei Räume, die machen wir jetzt leer, da kommt ihr rein.
Ich glaube, Kirsten Fährs hat auch lächelnd auf dem Foto gestanden mit der Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung übrigens. Also Frau Fährs, wie wär's mal mit Butter bei die Fische hier?
Obwohl das in der URAG hier alles so schwierig ist, haben die trotzdem was geleistet. Und zwar haben die das Gegenteil von dem gemacht, was man in Württemberg machen will. Die haben hier über eine längere Zeit Betroffene begleitet. Zu Anerkennungskommissionen sich das angehört und da gewesen, weil die sich einfach im Stich gelassen gefühlt haben von der Kirche. Und das finde ich erstmal sehr toll, dass sie es gemacht haben. Und dann noch toller, weil die Umstände ja so schrecklich waren.
Ja, Respekt. Ich glaube nämlich auch, dass das echt gut ist, weil man dann ja auch viel direkter doch erlebt, wie geht es Menschen. Also wenn du mitbekommst, aha, wie fühlt sich diese Person in den Tagen vor dem Gespräch, direkt vor dem Gespräch, in dem Gespräch und danach, dann lernst du ja auch ein bisschen, wenn du ein bisschen aufnahmefähig bist an der Stelle, wie es betroffenen Menschen geht. Also nicht nur, dass die Person begleitet wird, sondern die URAG-Delegierten lernen dann auch daraus und verstehen vielleicht auch noch ein bisschen besser, was diese Schritte alles bedeuten können.
Ja, stimmt. Die URAG sagt zwar, sie hat es nicht hinbekommen, quantitativ irgendwelche Daten zu erheben, zu erfassen. Ich meine, kann ich mir vorstellen, bei den Voraussetzungen, die da haben. Was sie aber gemacht haben, sie haben ein Vorhaben, sie wollen öffentliche Anhörungen machen, wo Betroffene vor hochrangigen Kirchenvertretern sprechen. Also wo die sich das einfach mal anhören müssen von Betroffenen, ob sie wollen oder nicht. Und das finde ich eine klasse Sache, ist geplant für 27/28. Also da muss ich sagen, Hamburg, ganz schlechte Voraussetzungen, aber die haben Ideen und das finde ich erstmal sehr gut.
Also ich finde, es ist ganz wichtig, dass die Betroffenen, die dann vor diesen Kirchenmenschen sprechen sollen, wirklich wissen, auf was sie sich einlassen und dass ehrlich gesagt es auch sein kann, dass danach so ein bisschen Betroffenheitsgelaber kommt und man denkt, man hat was erreicht und am Ende sich doch wieder nichts ändert. Das kann ich mir extrem gut vorstellen und ich finde, man darf davon nicht zu viel erwarten.
Ich denke, erwarten darf man nicht zu viel, aber viele Betroffene haben halt das Bedürfnis danach.
Was ich gut finde, ist, dass hier ziemlich klar benannt wird, was sie auch nicht gemacht haben. Und da steht 5.1 zum Beispiel quantitative Erhebung von Fällen sexualisierter Gewalt. Bislang wurden in dieser Richtung seitens der URAG Nordost keine Schritte unternommen. Grund dafür sind die oben genannten strukturellen Mängel. Das finde ich gut. Da haben die das einfach klar benannt, warum das nicht ging und warum das nicht so ist. Also die strukturellen Mängel haben wirklich zu einer weiteren Verschleppung von Aufarbeitung geführt.
Dann kommen wir nochmal zu Baden und Pfalz, also der URAG Südwest. In dem Bericht geht es ganz viel darum, dass geplant ist, eine Umfrage durchzuführen. Da möchte man Fragebögen verschicken und die möchte man verschicken Heime.
Ich habe da geschrieben stationäre Kinder- und Jugendhilfe, Fragezeichen. Hier steht dann nochmal in der Trägerschaft oder Aufsicht der Landeskirche oder Diakonie, die Kinder und Jugendliche betreuen. Das heißt, ich würde denken, es geht um die aktuellen Einrichtungen der stationären Kinder- und Jugendhilfe im Bereich dieser URAG. Aber ist das wirklich gemeint? Oder bezieht es sich eigentlich vielmehr auf die Heime vor der sogenannten Heimreform der 70er Jahre, wo wir ja wissen, dass unheimlich viel Gewalt stattgefunden hat und wo es unheimlich viele Betroffene gibt?
Ja, also das Gesetz kennt den Begriff Heimerziehung und das definiert auch ziemlich klar, was damit gemeint ist. Und mit Heimerziehung ist gemeint Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht oder in einer sonstigen betreuten Wohnform für Kinder und Jugendliche.
Also das wären heutige Heime, heutige Definitionen. Aber wenn wir dann gucken, dann geht es darum, dass in den Heimen der Epoche nach dem Zweiten Weltkrieg viel Gewalt stattgefunden hat. Ja, also das heißt, man guckt doch eher auf die Zeit vor der Heimreform zurück. Und da ist für mich ganz konkret die Frage, davon gibt es doch die allermeisten gar nicht mehr. Also wie will man Heime anschreiben, die es nicht mehr gibt? Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier Freistadt angucken würden im Norden. Freistadt ist aufgelöst in Bethel im Norden, in ganz viele Einzelsachen zerteilt. Wen würde man anschreiben, wenn man Fallzahlen aus Freistadt haben würde? Da kann man nicht die Heime der Hannoverschen Landeskirche oder der Hannoverschen Diakonie anfragen.
Ja, das ist sehr ungenau formuliert. Ich hoffe, dass die genau wissen, was damit gemeint ist und dass sie diesen Begriff auch ausweiten, weil nicht nur Heime sind Heimerziehung, sondern auch Pflegefamilien, Projektstellen und so weiter und so fort sind etwas, wo sexualisierte Gewalt vorkommen kann. Und ich hoffe einfach, dass die genau wissen, was damit gemeint ist und dass das hier einfach nur ungenau formuliert ist.
Also ich finde es wirklich eine interessante Frage, weil Sie ja sagen, wir wollen die Einrichtungen anschreiben. Sie erwähnen dann ja die Gewalt, wo wir immer sagen, das war fürchterliche Gewalt, die da ausgeübt wurde in den 50er, 60er, 70er Jahren auch noch. Und da muss aufgearbeitet werden. Wie erreicht man das? Wie erhält man wirklich Informationen darüber? Ich glaube nicht unbedingt, indem man heutige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe anschreibt.
Ja, unabhängig von der Formulierung kam jetzt folgendes Problem auf. Die Landeskirchen, also Baden und Pfalz und auch die Diakonien, hatten keine Liste mit den ganzen Heimen oder Heimeinrichtungen, so dass die URAG da ganz lange selber recherchieren musste, ja, wen schreiben wir denn hier eigentlich an? Ein bisschen merkwürdig finde ich das. Kommen wir zu Bayern.
Ja, also ich fand es ganz interessant, als ich diesen Bericht gelesen habe. Und zwar war meine erste Reaktion, das ist aber alles ganz schönes PR-Gelaber. Also die ganze Sprache, das ist sowieso bei einigen der Berichten so. Bei Bayern finde ich das ganz besonders interessant, weil das Ganze fängt mit einem Vorwort an. Und in diesem Vorwort kommt das Wort sexualisierte Gewalt nicht vor, die evangelische Kirche kommt nicht vor und die Diakonie kommt nicht vor, sondern es ist allgemeines Gelaber. Und ich will mal einfach den Stil kurz vorlesen. Da steht, die Auseinandersetzung mit vergangenem Unrecht, institutionellem Versagen und strukturellen Machtasymmetrien bleibt eine zentrale gesellschaftliche und politische Aufgabe. Kann man sagen, ja, aber ihr seid die evangelische Kirche und die Diakonie. Es geht um euch gerade mal, Leute. Es geht hier jetzt gerade nicht um SOS-Kinderdörfer oder öffentliche Schulen. Es geht um euch. Kommt nicht vor. Und es steht auch nur vergangenes Unrecht, institutionelles Versagen und strukturelle Machtasymmetrien. Es geht nicht um sexualisierte Gewalt hier offensichtlich. Aber dann geht es weiter im gleichen Stil. Aufarbeitung ist dabei kein abgeschlossener Vorgang, sondern ein fortlaufender demokratischer Prozess, der Transparenz herstellt, Verantwortung klärt und Voraussetzungen für glaubwürdige Veränderungen schafft. Da muss man sagen, wo ist die Verantwortungsübernahme? wenn ihr nicht einmal sagt, es geht um sexualisierte Gewalt in evangelischer Kirche und Diakonie. Wir finden in diesem Text das Wort Verantwortung in jedem Absatz mindestens einmal. Ich glaube in einem nicht, aber immer wieder wird Verantwortung betont und Transparenz und Hinsehen. Aber nichts ist hier transparent. Es wird nicht einmal gesagt. Also ich habe das jetzt schon so oft gesagt. Es ist nur Gelaber und ist überhaupt nicht klar, worum es geht. Es geht um Verantwortungsübernahme und Aufarbeitung und es geht um eine URAG. Das Ganze geht dann so weiter, dass nicht mal die gemeinsame Erklärung genannt wird. Es wird nicht gesagt, dass es an der URAG gibt. Und die Tatsache, dass die UBSKM da irgendwie mitgearbeitet hat, wird auch überhaupt nicht erwähnt. Also wenn man den Bericht der Bayerischen URAG liest, weiß man nicht, worum es geht. Das kommt irgendwann erst später. Man weiß nicht, dass es andere URAGs gibt, sondern man denkt, das ist das, was die sich in Bayern ausgedacht haben, um irgendwie vergangenes Unrecht aufzuarbeiten. Und so etwas Unkonkretes, so ein totales Gelaber, ist wirklich Verantwortungsdiffusion in reinster Form.
Also, wenn ich mir alle Berichte durchlese, dann frage ich mich nach dem Lesen des bayerischen Berichts am stärksten, was haben die da eigentlich gemacht?
Also, da gibt es ganz viele schöne Worte, aber man weiß echt nicht, also, Leute, was ist los?
Da ist überhaupt nicht konkret genannt, was gemacht wurde, welche Fragen man sich stellt, was man konkret künftig machen will, was man für Probleme sieht. Die einzige Sache, die da ist, ist, dass sie sagen, der Gewaltbegriff sollte ausgeweitet werden. Und das haben sie auch an die leitenden Gremien von Kirche und Diakonie weitergeleitet. Und die haben eine Absage erteilt und gesagt, nee, ist nicht. Das ist etwas, wo man sagen muss, das haben die konkret gemacht. Ansonsten, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben.
Also es kann sein, dass sie was gemacht haben, aber der Stil, den sie für diesen Bericht gewählt haben, der macht es schwer zu erkennen, ob etwas passiert ist. Also wenn wir solche Hyperlabersätze hören wie die Ermöglichung individueller Aufarbeitungsprozesse bildete im ersten Berichtsjahr einen zentralen Schwerpunkt und wurde insbesondere unter dem Leitprinzip der betroffenen Orientierung als Querschnittsaufgabe verfolgt, dann weiß ich überhaupt nicht, was die gemacht haben, ja? Dann können die was gemacht haben, aber die können genauso gut gar nichts gemacht haben.
Ich habe hier noch ein Zitat einer Person aus Bayern, einer betroffenen Person aus Bayern, und die hat gesagt, es ist in der URAG nahezu nichts erarbeitet worden und die URAG hat keine Ergebnisse vorzuweisen.
Ja, also viele Worte, viele schöne Worte, viele Buzzwords, wie man so schön sagt, Querschnittsaufgabe, Betroffenenorientierung, Fokus, Schwerpunkt, zentraler Schwerpunkt, Leitprinzip, das steht alles drin, aber was jetzt wirklich passiert ist, wenn wir dieser Person glauben, nichts.
Nach Bayern kommen wir nach Hessen. Der Verbund Hessen besteht aus zwei Landeskirchen und den entsprechenden Diakonien. Katharina, was ist dir beim Lesen von Hessen besonders aufgefallen?
Also ich finde, dass Hessen insgesamt so einige Sachen ziemlich konkret benennt. Also genau das, was wir so bei Bayern kritisiert haben, da ist Hessen eher das Gegenteil davon. Und auch Hessen äußert sich, wie auch beim Verbund West, nochmal zu dem fehlenden Anhaltskatalog, der ja die Anerkennungsleistung vereinheitlichen soll. Hessen äußert sich auch skeptisch, ob es wirklich eine Vereinheitlichung der Anerkennungsleistungen geben wird und sagt, also diesen Anhaltskatalog gibt es immer noch nicht und das muss jetzt mal passieren. Und dann kann man gucken, ob das zu einer Vereinheitlichung führt zum Beispiel. Also die äußern sich einfach zu Sachen. Wir sehen hier in Hessen zum Beispiel auch, dass sie sich die Ermöglichung der individuellen Aufarbeitung Betroffener auf die Fahnen geschrieben haben.
Also das ist ja das Gegenteil von Württemberg dann.
Ja, die haben mit einigen Betroffenen erste informelle Gespräche geführt und haben darüber, über die individuellen Gespräche, auf das Allgemeinere geschlossen, auf die Erfahrungen und Strukturen, die das bislang erschweren.
Ja, also wie Hamburg eben auch mal konkret begleitet. Ne? Also die sammeln Erfahrung darin, was Betroffene wirklich für Schwierigkeiten haben.
Ein weiterer Punkt, du hattest davon auch schon geredet, Fallzahlen.
Das ist ja etwas, was eigentlich relativ einfach ist. Man braucht nur eine Mail schicken.
Genau, das haben die nämlich auch gemacht. Die haben die vier Ansprechstellen im Verbund angeschrieben und haben Zahlen abgefragt und haben so eine erste grobe Auswertung gemacht. Also da haben sie einfach mal die Zahlen erfasst, die Tatkontexte erfasst und wie viele Personen sich gemeldet haben, wer beschuldigt wurde und wo hat es überhaupt schon Aufarbeitungsprozesse gegeben.
Ja, das ist doch vorbildlich.
Also was ich gut finde bei der URAG Hessen offensichtlich, die denken drüber nach, was fehlt eigentlich. Also in den Akten fehlt viel Information. Wir müssen Datenlücken identifizieren und sie sprechen Empfehlungen aus. Und sie sagen, der Anhaltskatalog fehlt. Wir wollen den Anhaltskatalog. Und sie haben sogar das vollkommen Neues erkannt, nämlich eine Lücke im evangelischen Aufarbeitungssystem.
Aha.
Es geht darum, dass es Betroffene gibt, für die es bislang eigentlich noch nicht so richtig was gibt.
Ja, da sind wahrscheinlich die ganzen Jugendorganisationen gemeint.
Genau, also Jugendverbände, Pfadfindergruppen, Kommunitäten, aber auch Gemeinschaftsverbände, missionarische Werke. Also da gibt es so einiges, wo man noch hingucken könnte. Und das ist im Moment nicht abgedeckt.
Das sind ja im Prinzip alles Organisationen, die irgendwie unter dem Mantel der Kirche agieren und sich auch so darstellen und auch so dargestellt werden, aber dann nicht so ganz klar zuzuordnen sind, wenn es um Verantwortung geht.
Ja, und das sind ja auch Organisationen, ehrlich gesagt, mit denen die Kirche ja auch Werbung für sich selber macht, ne? Weil sie sagen, wir machen ja Jugendarbeit oder wir machen ja hier in den Missionswerken, tun wir was Gutes. Und da sagt Hessen einfach, ja Leute, komm, bitte auch Verantwortung übernehmen.
Diese Empfehlung von der URAG in Hessen wurde auch aufgegriffen von der URAG Südwest, also Baden und Pfalz. Und die haben den im Wortlaut genauso übernommen und auch an die EKD so weitergegeben.
Hessen hier, die haben schon was gemacht mit ihrer Zeit, kann man sagen, glaube ich. Wie sieht's denn so im Rest der Republik und in den URAG-Verbünden aus, Jakob?
Ja, machen wir doch direkt mit Niedersachsen und Bremen weiter. Das geht nämlich schnell und ist auch ein ganz schöner Kontrast. Da ist noch gar nichts passiert, das sagen sie auch selber in dem Bericht. Da wird auch viel wiederholt in dem Bericht, sonst wären es, glaube ich, nicht 10 Seiten, sondern vielleicht nur 6. Wenn man die Grafik weglassen würde, vielleicht auch noch weniger. Ich meine, da muss man sagen, gut, die URAG hat sich da ein Jahr später konstituiert und ansonsten stehen da eben noch ein paar Sachen drin. Betroffenvertretung hat sich trotzdem 19 Mal getroffen. Ergebnisse sind da nicht drin, das ist klar.
Da steht das auch genau drin. Wir können noch keine Ergebnisse darstellen. Ja, dann reisen wir aus dem Nordwesten jetzt mal nach Württemberg und kurze Zusammenfassung, haben wir schon einiges zu gesagt. Die wollen nur die Taten von Mitarbeitenden der Kirche im Rahmen ihres Dienstauftrages bearbeiten, wollen nicht so richtig an die individuelle Aufarbeitung ran und die haben die kommissarischen Betroffenenvertreter. Und es war auch noch so, dass sie eigentlich so einfach den Zahlen der Kirche glauben, was so die Fallzahlen betrifft. Ja, wenn man jetzt da reinguckt, Stand der Aufarbeitung, dann steht da ganz viel möchte und wir planen und wir wollen und wir beabsichtigen. Aber es steht auch mindestens eine Sache, wo ich sagen muss, das finde ich gut, dass sie das gemacht haben. Und zwar ist es wohl so, dass im Bereich der URAG es eine Schule gab, die nach einem Täter benannt war. Und da hat es eine Beschwerde gegeben. Ja, und die Schule heißt jetzt anders.
Ja, das ist doch mal ein Erfolg.
Ja, das finde ich wirklich eine gute Sache.
Was sie auf jeden Fall noch gemacht haben, was in anderen Berichten fehlt, ist, sie haben nochmal die Fallzahlen und die Zahlen von Betroffenen oder auch Beschuldigten dargestellt. Das sind zum einen die Zahlen, die schon aus der Forumschule bekannt waren. Dazu nochmal einzeln aufgeführt die Fallzahlen aus Korntal und, das finde ich besonders interessant, eben auch nochmal die neueren Zahlen. Also nach der Forumstudie, da haben sie klar aufgelistet von 2022 bis 2025. Da ist dann natürlich wieder die Frage, sind das alle? Aber zumindest haben sie die Zahlen, die sie da bekommen haben, aufgelistet und zwar separat von Kirche und Diakonie.
Was ich sehr spannend finde, ist, dass da steht, die Zahlen aus Korntal sind bedauerlicherweise nicht in die Forumstudie eingeflossen. Und da frage ich mich doch, warum eigentlich nicht?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Okay, also wir haben jetzt eigentlich so den Großteil der Republik abgearbeitet. Wir haben noch Leerstellen im Osten.
Ja, genau, da fehlen tatsächlich noch 2, Sachsen-Anhalt und Thüringen, sowie Mitteldeutschland. Die fehlen komplett. Das finde ich besonders schade, ist auch kein Hinweis irgendwie, ja, kommt in 2 Wochen, da ist gerade wer krank oder so, sondern die sind einfach nicht da. Das ist doch sehr schade, weil dort mussten auch Menschen sexualisierte Gewalt erleiden und hoffen jetzt vielleicht darauf, dass die URAG da irgendwie aufarbeitet. Und das ist doch dann sehr schade, wenn man überhaupt gar keine Perspektive hat, wie das denn da weitergehen soll.
Ja, das ist wirklich schade.
Zusammenfassend, denke ich, kann man sagen, es ist irgendwie so, dass ein großes Thema so Vergleichbarkeit von Daten ist. Die Daten von Fallzahlen, Beschuldigten, Betroffenen, das ist teilweise irgendwie da, dann auch wieder nicht. Bei Diakonie ist es manchmal ein bisschen weniger da. Das ist schwer vergleichbar. Schade finde ich auf jeden Fall, dass der Wissensstand nicht einfach in jedem Bericht einmal aufgeführt ist.
Ja, und dass er auch nicht zentral gesammelt wird, ehrlich gesagt. Also das ist ja auch eine Rückmeldung. Wir haben ja ein paar Leute gefragt, wie sie das finden mit den Berichten. Und da hat jemand gesagt, warum gibt es denn keine zentrale Webseite, wo alle URACs ihre Berichte, Stellungnahmen, Meldungen und so weiter, wo die gesammelt werden. Ja, und dann könnten sich bestimmte URACs auch auf bestimmte Themen zum Beispiel spezialisieren. Ja, man könnte besser zusammenarbeiten. Also das fand ich total gut. Und gerade bei den Fallzahlen, ja, man hätte endlich mal eine Zusammenfügung und ein bisschen Transparenz.
Ja, aber das ist wahrscheinlich auch genau das, was nicht sein soll. Und vielleicht sind da aus dem Grund auch Diakonie und Kirche sehr vorsichtig damit, die Zahlen rauszurücken. Wer weiß.
Ja.
Ja, es scheint überall so zu sein, dass die freien Werke, also hier Pfadfinder, Jugendgemeinschaften und Kommunitäten, sowas, die fallen irgendwie überall durch. Aber das sehen manche URACs eben auch und fordern da Veränderungen. Ja, und eine weitere Sache, die auch überall gleich zu sein scheint, ist, dass die Infrastruktur dann doch noch nicht überall funktioniert und dass sich viele dann doch noch mit Problemen rumschlagen, wo es um Schutzkonzepte, um Datenschutz geht und um die Frage, wer in der Geschäftsstelle hat, wie viele Stunden zur Verfügung, um die Arbeit zu machen. Und das scheint sehr aufzuhalten in einigen URACs mehr, in anderen weniger.
Ja, ich finde, wir sehen hier, dass insgesamt es nicht so viele konkrete Ergebnisse gibt. Es gibt einige Ausreißer nach oben. Also Hessen und West haben schon ein paar mehr Sachen, die sie auflisten. Da ist mehr geschehen, würde ich sagen. Sieht zumindest so aus.
Wobei auch Nordost sehr viele Probleme identifiziert hat und aufgeschrieben hat, sie bisher nur wenig dagegen tun konnten.
Ja, es wird halt einfach klar, dass es diese totalen strukturellen Mängel gegeben hat an ganz vielen Stellen und dass vieles überhaupt nicht klar war und die ganzen Prozesse unglaublich schwierig waren, da überhaupt hinzukommen. Zumindest in den meisten URACs.
Die Verantwortung für die Aufarbeitung liegt ja laut gemeinsamer Erklärung bei Kirche und Diakonie. Und ich frage mich jetzt, wir haben diese Berichte, zwei fehlen. Was sagt eigentlich die Kirche dazu? Also sie lässt ja aufarbeiten, sie arbeitet ja nicht selber auf, sondern sie hat das ja praktisch an die URACs delegiert. Findet die das so gut, wie das läuft? Oder ist sie vielleicht damit unzufrieden und würde jetzt gerne was verändern? Das fehlt mir so ein bisschen, weil für mich hört sich das ein bisschen so an, wie so, ja, die URACs arbeiten auf, ist doch schön, ist doch gut. Wir machen da gar nichts, wir haben damit nichts zu tun.
Ja, ich glaube, da hast du eine total wichtige Lücke identifiziert. Wer überprüft die Verantwortung? Wir haben hier ein System, was aufgebaut wurde, wo ganz viele Leute ganz viel machen und unheimlich viel ehrenamtlich gearbeitet wird und ich glaube mit sehr viel gutem Willen. Ergebnis ist erstmal ein Bericht oder auch nicht. Wie wir sehen, Sachsen, Thüringen, Mitteldeutschland, wo sind die Berichte? In den Berichten ist oft auch festgestellt, dass nicht viel dabei rausgekommen ist, obwohl Leute vielleicht ganz viel gearbeitet haben. Wer steht jetzt für die Qualität ein? Wer übernimmt denn Verantwortung dafür, dass in diesen Landeskirchen noch nicht mal ein Bericht vorliegt, dass es noch keine Vereinheitlichung der Fallzahlen gibt? Ich sehe schon wieder Verantwortungsdiffusion.
Eine andere Frage ist ja, warum sind die Ergebnisse so schwach? Warum konnten die URACs keine vernünftigen Ergebnisse erarbeiten? Wenn ich mir überlege, in jeder URAC sitzen Betroffene, also die Betroffenen, die ich kenne, die sich da engagieren, die haben meistens ein sehr klares Ziel von Aufarbeitung. Und die sind da meistens sehr zielstrebig und wollen auch fix Ergebnisse haben.
Ja, und sind sehr engagiert. Das muss man einfach auch sagen.
Wir wissen aber, dass in allen URACs selbstverständlich die Betroffenen auch in der Minderheit sind. Das heißt, diese Berichte spiegeln natürlich nicht nur das wider, was die Betroffenen da vielleicht gewollt haben, sondern die Meinung der gesamten URAC oder des Vorsitzenden oder der Leitung der Geschäftsstelle. Ich weiß es nicht, aber das ist ja auch ganz wichtig.
Ja, und selbst da haben wir auch gesehen, was heißt Leitung der Geschäftsstelle. Zum Beispiel in Nordost hat die Geschäftsstelle nicht mal Büroräume gehabt und überhaupt nichts an Infrastruktur. Also wer ist denn jetzt dafür verantwortlich, dass da nichts passiert ist?
Dann ist natürlich noch die Frage, wie gut werden die URACs versorgt? Zum einen mit technischen Sachen, dann aber auch mit finanziellen Sachen, aber vielleicht auch mit Sachen wie Wissen, mit Zugang zu Akten, mit Zugang zu Unterlagen, mit Fortbildungs-, Weiterbildungsmöglichkeiten, Möglichkeiten, sich Experten einzuladen. Alles das sind Punkte, die natürlich die Arbeit sehr stark beeinflussen. Und wir wissen nicht, inwiefern da vielleicht an der einen oder anderen Stelle mehr Engagement war und der einen oder anderen vielleicht weniger und vielleicht auch deshalb die Ergebnisse nicht so toll geworden sind.
Wir haben auch ein paar Beispiele, wo wir in Gesprächen mitbekommen haben, dass Leute, die in diesen URACs verantwortlich arbeiten, eben wichtige Informationen nicht hatten. Und ich glaube, wenn es tatsächlich so eine zentrale Webseite gäbe, dann wäre das viel leichter zu überprüfen. Dann könnten die Geschäftsstellen darauf gucken, dann könnten die ORAG-Leute drauf gucken, die Betroffenen. Das wäre total sinnvoll. Vielleicht sollte es da ein Portal geben, was mal dieses Bene ersetzt. Keine Ahnung.
Genau das wird nicht passieren, weil es geht hier aus meiner Sicht genau darum, dass hier nichts zentralisiert wird. Es geht exakt darum, dass es wieder diesen Föderalismus gibt und dass nicht eine Instanz, wie zum Beispiel die EKD, die Durchsetzung irgendwelcher Standards und sei es die Minimalstandards kontrolliert oder einfordert, sondern so hat man das schön in den Verbünden. Und wenn es irgendwo nicht klappt, dann kann man sagen, ja, das liegt daran, dass da die bösen Landesregierungen niemand geschickt hat.
Das ist das Grundprinzip der Demokratie des Protestantismus. Wir sind so demokratisch, wir können nicht von oben durchregieren. Solche Strukturen haben wir gar nicht. Und wir müssen auf die Mitarbeit und die Einsichtsfähigkeit unserer Landeskirchen und Verbünde zählen. Auf die müssen wir zählen. Da müssen wir auch Glauben reinsetzen.
Ja, und so kann es natürlich nicht funktionieren. Und ich bin der festen Auffassung, dass das gewollt ist, weil sonst hätte man das auch anders machen können. Und so glaube ich, dass wir da Kommissionen haben, wo mit Sicherheit auf betroffenen Seite sehr viele Leute drin sitzen, die mit großem Engagement da drin sitzen und gerne vorankommen würden. Aber warum es nicht vorangeht, das wird wahrscheinlich einfach an diesem gesamten Konstrukt liegen. Und es ist die Frage, ob das jemals besser werden kann.
Ich glaube übrigens, dass nicht nur auf betroffenen Seite Leute sind, die das wirklich voranbringen wollen, weil ich glaube, wenn du auch zum Beispiel von der Landesregierung eingesetzt wirst und so ein Ehrenamt übernimmst, die allermeisten Leute, die sagen, ich mache das, ich setze mich mit diesem Thema auseinander, die wissen, glaube ich, was das für eine Verantwortung ist und die wollen auch wirklich was machen. Gilt vielleicht nicht 100% für alle, aber wir sehen ja auch mit Personen, die von den Landesregierungen entsandt worden sind, passiert nicht viel. Das heißt, das Konstrukt ist, genau wie du sagst, das Problem.
Wir werden gucken. Vielleicht gibt es nächstes Jahr wieder Berichte.
Man fragt sich, wann. Es soll ja ein Jahresbericht sein. Diesmal waren sie so im Juli, August. Ich schätze mal, dann 2027, November, Dezember können wir mit einigen rechnen. Was meinst du?
Vielleicht. Ist dann vielleicht der vorletzte.
Wir sind durch die URAG-Berichte.
Dann geht es beim nächsten Mal wieder um was anderes.
Vielen Dank wieder, wie immer, für alle, die uns bis hier zugehört haben. Wir hoffen, das waren interessante Informationen für euch. Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Tschüss.